Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Das neue Jahr 2023 hat begonnen und das deutschsprachige Programm der Islamischen Republik Iran wünscht allen Hörerinnen und Hörern, vor allem unseren christlichen Landsleuten, alles erdenklich Gute, Gesundheit und Frieden. Thank you. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 1. Januar 2023, gleich dem 11. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unser Hörspiel Abraham. Anschließend folgt die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian: Iran ist gegen Präsenz ausländischer Truppen in der Region. Start der ersten direkten Schifffahrtslinie von China nach Chabahar im Iran. Und UNO. 2022 war das blutigste Jahr für Palästinenser seit 17 Jahren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian: Iran ist gegen Präsenz ausländischer Truppen in der Region. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran lehnt Teheran die Präsenz ausländischer Truppen in der Region ab und meint, dass die Probleme der Region durch die betreffenden Länder gut gelöst werden können. In einem Telefongespräch mit dem Außenminister der Republik Aserbaidschan, Ceyhun Bayramov, gratulierte Amir Abdullahian gestern Abend der Regierung und der Bevölkerung der Republik Aserbaidschan zum Beginn des neuen Jahres und betonte, dass die Probleme der Region von den Ländern der Region durch positive Ansätze gut gelöst werden könnten. Der iranische Außenminister brachte auch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern im neuen Jahr von der Entwicklung der Zusammenarbeit in verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Bereichen geprägt sein werden. Amir Abdullahian wies dabei auch auf die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran, die Transit- und Transportkooperation zwischen den beiden Ländern zu verstärken und sagte: Wir müssen die Zusammenarbeit im Transport- und Transitsektor verstärken, und wir sind auch bereit, den Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern zu intensivieren. Die Bildung von Arbeitsgruppen zu Medienaktivitäten auf beiden Seiten und die Untersuchung der Wasserknappheit und Verschmutzung des Flusses Aras gehörten zu den anderen Themen, die der Außenminister in diesem Telefongespräch angesprochen und vorgeschlagen hat. In diesem Telefonat hob der Außenminister der Republik Aserbaidschan die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran hervor und bekundete das Interesse seiner Regierung, zu Beginn des neuen Jahres eine gemeinsame Wirtschaftskommission beider Länder einzuberufen und Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu fördern. Start der ersten direkten Schifffahrtslinie von China nach Chabahar im Iran. Der Geschäftsführer der Freihandelszone Chabahar hat den Start der ersten direkten Schifffahrtslinie von China zu diesem im Südosten des Iran liegenden Hafen bekannt gegeben. Angaben des Geschäftsführers der Chabahar Freihandelszone Amir Muraddam von gestern zufolge sei der erste Ozeandampfer aus China direkt in Chabahar eingelaufen und habe in diesem Hafen angelegt. Muradam sagte, vorher wurden chinesische Schiffe in Bandar Abbas entladen und die Ladung der Schiffe wurde dann auf kleineren Schiffen nach Chabahar gebracht. Laut dem Geschäftsführer betrage die Kapazität dieses Schiffes 6.500 Container. Mit dieser Veranstaltung würden 400 US-Dollar an Entlade- und Ladekosten für jeden Container angespart und die Fracht werde zudem den Eigentümer der Ware 10 Tage früher erreichen. In den vergangenen Jahren haben China und Iran ihre Beziehungen auf den 3 Makroebenen politisch, ökonomisch, Sicherheit, Verteidigung und geopolitisch strategisch ausgebaut und die Unterzeichnung des 25-Jahres-Strategiedokuments war ein wichtiger Schritt zum Abschluss dieses Prozesses. Der Hafen von Chabahar ist aufgrund seiner strategischen Lage und des Zugangs zu offenen Gewässern der Binnenländer Zentralasiens wie Afghanistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Kasachistan von besonderer Bedeutung. UNO. 2022 war das blutigste Jahr für Palästinenser seit 17 Jahren. 2022 ist laut dem Bericht einer den Vereinten Nationen angeschlossenen humanitären Organisation das blutigste Jahr für die Palästinenser in den vergangenen 17 Jahren gewesen. Das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in den besetzten Gebieten, OCHA, schrieb in seinem jüngsten Bericht am Samstagabend, dass 2022 das blutigste Jahr für die Palästinenser seit 2005 war, da in diesem Jahr 230 Menschen durch israelische Kugeln getötet wurden. Demnach seien von der Gesamtzahl der getöteten Palästinenser 171 Menschen im Westjordanland, 53 Menschen im Gazastreifen und 6 Menschen in den seit 1948 besetzten Gebieten getötet worden. In diesem Bericht hieß es dazu weiter, im Jahr 2022 seien außerdem 9.335 Palästinenser bei Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee oder bei Angriffen der israelischen Armee auf die palästinensischen Gebiete verletzt wurden. Laut diesem Bericht wurden im vergangenen Jahr auch 6.500 Palästinenser vom israelischen Militär festgenommen und 4.700 von ihnen sitzen immer noch in israelischen Gefängnissen ein. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, sollen die israelischen Streitkräfte im Jahr 2022 etwa 833 palästinensische Gebäude im Westjordanland und in Ostbeit und Muraddas zerstört haben. Laut diesem Bericht starteten israelische Siedler im Jahr 2022 793 Angriffe, von denen 582 großen Schaden am palästinensischen Eigentum anrichteten und bei denen auch 211 Menschen verletzt wurden. OIC lobt das positive Votum der Länder für die Resolution zur Verteidigung Palästinas. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, hat die Annahme der Resolution durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu Palästina begrüßt und den Ländern, die für diese Resolution gestimmt haben, gedankt. Wie die überregionale Zeitung Rai Al-Yaum berichtete, begrüßte die OIC in einer am Samstagabend abgegebenen Erklärung die Position der Länder, die für diese Resolution gestimmt hätten und betonte die Einhaltung des Völkerrechts und die auf Gerechtigkeit, Recht und Frieden basierenden historischen Positionen. In dieser Erklärung wird die Resolution der UN-Generalversammlung begrüßt, die den Internationalen Strafgerichtshof, den Haager Gerichtshof, auffordert, ein Urteil über die Natur der israelischen Besatzung zu fällen. Am Samstag verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution mit 87 Stimmen zugunsten Palästinas und gegen das israelische Regime. Der neue israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, der mit der Regierungsbildung beauftragt ist, sagte, die Hauptpolitik seines Kabinetts besteht darin, Siedlungen in allen Gebieten von Galiläa, dem Negev, den besetzten Golanhöhen und der Westbank auszubauen. Das israelische Parlament, die Knesset, stimmte am Donnerstag für das 37. israelische Kabinett und die 6. Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu, dem Vorsitzenden der rechtsgerichteten Likud-Partei. Netanyahu äußerte seine Wut über die Resolution der Vereinten Nationen und behauptete, dass diese Resolution niemals für Israel bindend sein werde. Netanyahu nannte die UN-Resolution verabscheuungswürdig. Çavuşoğlu, Abzug der türkischen Streitkräfte aus Syrien erfordert politische Schritte. Angaben des türkischen Außenministers zufolge erfordere der Abzug der Streitkräfte seines Landes aus Syrien die Stabilität und den Fortschritt des politischen Prozesses in diesem arabischen Land. Mevlüt Çavuşoğlu, der sich am Samstag zu dem jüngsten Treffen zwischen den Verteidigungsministern der Türkei, Syrien und Russland in Moskau über Ankaras mögliche Zustimmung zum Abzug der türkischen Streitkräfte aus syrischem Territorium äußerte, erklärte, diese Aktion erfordere den Fortschritt des politischen Prozesses in Syrien. Der türkische Außenminister fügte hinzu, beim Treffen in Moskau haben der Verteidigungsminister und der Chef des Geheimdienstes der Türkei die notwendigen Positionen und Erklärungen vorgelegt, aber wir sagen immer, dass terroristische Organisationen das Vakuum nicht füllen sollten, wenn es in Syrien ein Vakuum gibt. Er fuhr fort, wir sagen immer, dass dies das syrische Territorium ist, wir wissen das, also begehren wir es nicht. Wir unterstützen die territoriale Integrität Syriens, aber es muss Stabilität in Nordsyrien geben und es müssen Schritte in diesem syrischen politischen Prozess unternommen werden. Wie die syrische Zeitung Al-Watan am Freitagabend auf ihrem Facebook-Account unter Berufung auf eine Quelle berichtete, habe die Türkei bei dem Dreiertreffen zwischen Damaskus, Ankara und Moskau, an dem auch die Verteidigungsminister der drei Länder teilnahmen, zugestimmt, ihre Truppen komplett aus Syrien zurückzuziehen. Laut dem syrischen Blatt habe Ankara zudem die Notwendigkeit betont, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu respektieren. Al-Watan schrieb dazu weiter, alle Themen, die in der oben genannten Sitzung vereinbart worden seien, würden von mehreren Fachausschüssen verfolgt, um eine ordnungsgemäße Umsetzung und Nachbereitung sicherzustellen, und mehrere weitere Sitzungen würden auch in Zukunft zu weiteren Koordinierung zwischen den beiden Parteien abgehalten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, aber mit Dunst bedeckt, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 2, Mashhad 2, Isfahan minus 1, Shiraz 5 und Bandar Abbas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten.
Abraham.
Abraham, dem die hohen Feuerflammen nichts zuleide getan hatten und aus denen er heil und gesund wieder hervorgetreten war, wurde aus seiner Heimat vertrieben. Und so wanderte er mit seiner Frau Sora, mit Lot und anderen allen Gottbekennern aus. Nach vielen Jahren Wanderung erreichten sie Palästina. Lot blieb mit seiner Familie in Sodom, doch Abraham zog mit Sora weiter, bis hin nach Ägypten. Doch als Abraham erkannte, dass die Bevölkerung Ägyptens und insbesondere der mächtige Pharao dort genauso hartnäckig wie die Leute seiner Heimat Ur und Babylons dem Götter- und Götzenglauben verfallen waren, kehrte er nach Palästina zurück, wo er sich in der Steppe niederließ, um hier den Leuten, die hier lebten, von dem einen einzigen Gott zu erzählen. Unterwegs auf ihrer Wanderung, als sie durch eine Berglandschaft gekommen waren, geschah Folgendes. Abraham hatte sich zurückgezogen, um in der Einsamkeit in Andacht zu versinken und nachzudenken. Eine große Frage beschäftigte ihn.
O Herr, mein Gott, zeig mir doch, wie du Tote zum Leben erweckst.
Woraufhin Abraham hörte:
Abraham, sag, bist du dir denn der Allmacht Gottes nicht gewiss?
Doch, doch, das bin ich schon. Nur ich möchte es gern noch genauer wissen, damit sich mein Herz beruhigt.
Nun gut, fange 4 Vögel und zerteile sie in mehrere Stücke, die du dann auf verschiedene Berggipfel legst.
Ich habe getan, wie mir gesagt wurde, und die verschiedenen Teile der Vögel an verschiedenen Stellen niedergelegt.
Rufe nun die Vögel zu dir.
Vogel, kommt her zu mir, kommt her zu mir.
Och, da kommen sie tatsächlich. Sie kommen auf mich zugeflogen, heil und gesund, obwohl ich sie doch in viele Stücke zerlegt hatte. O Herr, mein Gott, grenzenlos ist deine Macht.
Abraham, ein langes Leben liegt nun bereits hinter uns. Und ich lebte gern an deiner Seite. Nur, ach.
Sarah, mein Liebes, sag es schon. Sag mir, was du sagen möchtest. Weißt du, ich fühle schon seit einiger Zeit, dass du etwas auf dem Herzen hast.
Wie schön wäre es, wenn wir Kinder hätten. Wenigstens ein einziges.
Stimmt, das wäre wirklich wunderschön. Auch ich würde mich von Herzen freuen. Doch Sarah, sei nicht traurig. Gott weiß am besten, was für uns gut ist.
Das ist wahr. Doch wenn sich auch mein Wunsch bisher nicht erfüllt hat, so kann dein Wunsch vielleicht doch noch Wirklichkeit werden.
Wie meinst du das?
Ich denke an Hajar, an unsere schöne junge Sklavin, die uns in Ägypten geschenkt wurde. Nimm sie zur Frau, möglicherweise wird sie dir ein Kind zur Welt bringen.
Und so geschah es. Abraham vermählte sich mit Hajar und sie gebar ihm einen Sohn, den sie Ismael nannten. Wie berichtet wird, befand sich Abraham in jenen Tagen auf einer Reise nach Süden, die alte Karawanenstraße entlang, die nach Jemen führte. Und dort, wo heute Mekka liegt, hatte Adam einst das erste Gotteshaus gebaut. Doch es war inzwischen lange verfallen und nichts gab es dort als weite Steppe und trockene Wüstenfelder.
Hajar, Liebes, dies ist eine heilige Stätte und Gott hat mir befohlen, dich und unseren Sohn hier zu lassen, damit durch euch nach und nach dieser Ort bewohnt wird.
Ganz allein sollen wir hier bleiben? Sag, ganz allein?
Ja, mein Liebes, Gott hat es so befohlen. Doch Gott ist bei euch und ich komme bald wieder zu euch zurück. Ich werde euch oft besuchen. Fürchte dich nicht, Gott ist mit euch.
Wenn Gott es so will, nun, dann werde ich mich fügen. Aber es wird schwer sein, so ganz allein in der weiten Wüste.
Gott sorgt für euch. Vertraue fest auf Gott und fürchte dich nicht. Gott lässt euch nicht allein. Und nun lebt wohl.
Leb wohl, Abraham, leb wohl.
Gott behüte dich, dich und unseren kleinen Ismail.
Behüt dich Gott und komm bald zurück.
Ja, das werde ich und nun Gott befohlen.
O Herr, mein Gott, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Doch ich bitte dich, ich flehe dich an, lass diesen Ort einen Ort der Sicherheit sein und gib ihnen, die sich hier niederlassen und an dich und die Rückkehr zu dir glauben, Speise und Früchte.
Wie warm es doch ist und weit und breit kein Baum und Strauch. Das Kind wird gleich aufwachen und möchte trinken. Ich will mal sehen, wie viel Wasser wir noch im Wasserschlauch haben. Um Gottes Willen, der Wasserschlauch ist leer. Wir haben kein Wasser mehr. Wo soll ich nur Wasser hier holen? Weit und breit nichts als trockener Sand. Ach, vielleicht gibt es dort hinten, hinter den beiden Hügeln, eine Wasserstelle. Lieber Gott, gib, dass ich Wasser finde. Wir werden sonst verdursten. Das Kind, mein kleiner Junge, er wird gleich aufwachen und vor Durst zu weinen beginnen. Ich laufe am besten schnell zu den Hügeln. Vielleicht gibt es dort Wasser. Och, lieber Gott, hilf uns. Hilf meinen kleinen Ismail. Wenigstens ihm. Ismail, Liebling, mein Kleines, weine nicht. Weine nicht. Das bricht mir das Herz. Hab ein kleines bisschen Geduld. Nur ein bisschen. Ich lauf schnell und bring dir zu trinken. Ich bitte dich, Liebling, weine nicht. Habe ich den Hügel erreicht. Lieber Gott, gib, dass ich Wasser finde. Ach, hör doch nur, wie der Kleine weint. Sein Wein zerreißt mir das Herz. Lieber Gott, lass mich Wasser finden. Du kannst doch alles. Du bist allmächtig. Abraham hat es gesagt. Bitte, bitte hilf uns. Hilf meinen kleinen Jungen. Er ist doch noch so klein. Auch hier oben, auf dem Hügel, nichts, kein Wasser, weit und breit, kein Wasser, nur Wüste. Ach, lieber Gott, warum ist das nur so? Warum schickst du uns kein Wasser? Warum lässt du mich kein Wasser finden? Hör nur, das Kind, wie es weint. Vielleicht gibt es dort drüben, bei dem Hügel dort drüben Wasser. Lieber Gott, ich flehe dich an, lass mich Wasser finden. Das Kind, es wird verdursten. Die Sonne brennt auf es hinab und es weint, weint vor Durst. Lieber Gott, was soll ich nur machen? Ich will schnell hinüber zu dem anderen Hügel. Auch hier oben, auch hier nichts. Mein Gott, auch hier keine Spur vom Wasser. Und wie heiß die Sonne brennt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Meine Beine versagen mir. Doch nein, ich muss weiter. Muss Wasser finden. Ich muss Wasser finden. Ich will noch einmal zu dem ersten Hügel zurück. Vielleicht habe ich nicht richtig hingesehen. Bestimmt wird es Wasser geben. Gott lässt uns doch nicht im Stich. Abraham hat es doch gesagt, dass Gott uns beistehen wird. Das wird ja auch so sein. Ich muss Vertrauen zu ihm haben. Aber mein kleiner Junge, mein kleiner Ismael, wie er weint. Wie bitterlich. Wie oft bin ich nun schon hin und her gelaufen, von einem Hügel zum anderen. Doch nichts, keinen Tropfen Wasser habe ich gefunden. Was soll ich nur machen? Das Kind, es weint nicht mehr. Was ist geschehen? Es wird ihm doch nichts passiert sein. Um Gottes Willen, es wird ihm doch nichts geschehen sein. Doch nein, was rede ich da nur? Abraham hat gesagt, dass Gott bei uns ist und uns nicht allein lässt und dass er mächtig ist und alles vermag. Ich muss Vertrauen zu ihm haben. Hab ich auch. Aber warum weint das Kind nicht mehr? Ich muss sofort hinüber zu ihm, sofort. Ismael, Liebling, mein Kleines, du lachst ja. Du scheinst zufrieden zu sein. Wie mich das freut, wie mich das beruhigt. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Aber sag mal, was ist denn das? Der Sand unter deinen Füßchen ist feucht. Lass mich doch mal sehen. Oh. Wasser quillt hervor, klares, kühles Wasser. Ismael, mein Junge, Wasser, Wasser. Lieber Gott, hab Dank, wie freundlich du doch bist. Wie freundlich. Wir sind gerettet. Eine Quelle ist uns gegeben. Eine Quelle mit frischem, gutem Wasser.
Leute, seht nur, da vorne, eine Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm.
Du hast recht. Was macht denn die Frau so allein hier in der Wüste? Ist sie vielleicht ausgesetzt worden?
Vielleicht hat sie sich verirrt. Vielleicht ist sie mit einer Karawane gereist und aus irgendwelchen Gründen zurückgeblieben.
Und das mit einem kleinen Kind? Kommt, gehen wir zu ihr und fragen, ob wir ihr helfen können.
Männer, seht ihr das? Seht ihr das? Eine Quelle. Wirklich, eine Quelle.
Eine Quelle? Noch nie habe ich eine Quelle gesehen. Dabei sind wir schon oft hier gewesen.
Das ist ja fast wie ein Wunder. Eine Quelle. Gott sei Dank. Wir fragen die Frau, ob wir von der Quelle trinken dürfen.
Gute Frau, erlaubst du uns, von der Quelle zu trinken?
Natürlich. Trinkt von dem Wasser. Es ist kühl und frisch. Erquickt euch, erfrischt euch.
Dank dir.
Männer, was meint ihr? Wollen wir uns hier bei der Quelle niederlassen? Unsere Zelte aufschlagen und unsere Familien hierher holen?
Wenn die Frau erlaubt, würde ich das sehr gern tun. Ich bin nämlich ein Beduine. Und die Wasserstelle, bei der wir eine Zeit lang lebten, ist ausgetrocknet. Das wäre wunderbar, wenn wir uns hier niederlassen dürften.
Bist du einverstanden?
Sehr sogar. Wenn ihr mit euren Frauen und Kindern hierher kämet, wären wir, mein kleiner Sohn und ich, nicht mehr allein.
Und so geschah es. Einige der Karawanis siedelten sich hier bei der Quelle an. Und das war gut so, denn so waren Hojar und Ismail nicht mehr allein. Und als Abraham nach einiger Zeit zurückkehrte, wunderte er sich, was aus dem einsamen, trockenen Ort geworden war. Eine richtige kleine Siedlung, in der es sich gut leben ließ. Und aus dieser Siedlung entwickelte sich nach und nach die große, schöne Stadt Mekka. Und die Quelle Samsam, gibt es auch heute noch. Und auch heute noch laufen die Pilger in Erinnerung an Hojar und den kleinen Ismail, aus dem später ein großer Prophet wurde, zwischen den beiden Hügeln Safor und Marweh hin und her und trinken von dem Wasser der Quelle Samsam.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem heutigen Musikstück Khoshbakhti, Glück, vorgetragen von Ehsan Khoja Amiri.
تو خوشبختی نه آرومم نه دلگیرم یه جوری زخم خوردم که نمیمونم نمیمیرم تمام آرزوم این بود یه رویایی که شد دردم یه بارم نوبت ما شد ببین چی آرزو کردم یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته. یه عمر با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته، خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته. خدا رو شکر خوشبخته، خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته.
Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Die Propheten Gottes haben bekanntlich einen einmaligen Beitrag zur Kultur und Zivilisation der Menschen geleistet und hatten den Auftrag, die Menschen zur Wahrheit und Recht herbeizurufen. Sie sollten Wissen und Erkenntnis der Menschen vermehren, das Denken veredeln und Gerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft herstellen. Gott hat in der Sure Nahl, Sure 16 im Vers 36 über das Ziel seiner Gesandten gesprochen. Und wir haben doch in jeder Gemeinschaft einen Gesandten auftreten lassen mit der Aufforderung, dienet dem einen Gott und meidet die Götzen. Die Stadt Mekka ist seit ewigen Zeiten Zeuge der Aussendung von großen Gottesgesandten gewesen. Wie die Geschichte belegt, haben sich nach dortiger Ankunft Abrahams, dieses Helden des Glaubens an den einen Gott, eine Anzahl von Arabern der monotheistischen Religion angeschlossen. Leider aber haben nach Abraham a.s. mit der Zeit einige seiner Anhänger die Religion mit ihr Glauben und Götzenanbetung vermischt. Die meisten Historiker bestätigen, dass nach Abraham bis zum Erscheinen des Islams der Glauben der Araber ein Gemisch zwischen der Religion des Gottesfreundes Abraham und der Götzenanbetung war. Einige Dinge erinnerten an den abrahamitischen Glauben, zum Beispiel der Hajj und die Achtung der Kaaba und das Ritual ihrer Umkreisung. Es gab aber unter den Arabern auch solche, deren Überzeugung rein vom Götzenglauben geblieben war und welche die Götzendiener mahnten. Einer von ihnen ist Abdul Muttalib gewesen. Thank you. Zur Beleuchtung des Hintergrundes sollten wir kurz die arabische Geschichte betrachten. Historiker haben sie in drei Epochen eingeteilt, nämlich die Epoche der Sabah und Himyar, deren Beginn sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht, die Epoche der Unwissenheit, die Anfang des 6. Jahrhunderts nach Christus beginnt und mit Ankunft des Islams endete, und schließlich die islamische Ära, die bis heute anhält. Andere teilen die arabische Geschichte nach geografischen oder ethnischen Gesichtspunkten ein. Hierbei wird nach Städtebewohnern und Nomaden unterschieden. Jedenfalls sind die Araber als eine alte Völkergemeinschaft wie die Iraner, Inder, Ägypter und Griechen zu betrachten. Die Araber der vorislamischen Zeit waren für ihre Poesie und Prosa bekannt. Die Künste waren ihr großer Stolz und galten auch der breiten Bevölkerung viel. Die Beduinen versammelten sich um die Dichter, um ihre neuesten Reimwerken zu lauschen. Die Basare der Araber waren wie der von Ukas Ort der Verlesung von Gedichten. Die Mitglieder eines Stammes, der versierte, einfallsreiche Dichter besaß, feierten diese und rühmten sich damit. Einfluss und Bedeutung der Poesie im Zeitalter der Jahiliyat, der Ära, die dem Islam vorausging, wird alleine schon dadurch klar, dass eine unbekannte Person, die von einem Dichter besungen wurde, zu hohem Ansehen gelangte und ein angesehener Mensch sein Gesicht verlor, wenn er von einem Poeten geschmäht wurde. Die arabische Dichtung vor dem Islam spiegelte jedenfalls vollständig das Leben der Araber wider, auch wenn nicht alles belegt wurde. Gegenstand der arabischen Poesie waren die Wüste auf der arabischen Halbinsel, die Zelte, die Säbel, die üblichen Gesellschaftsspiele, Gesinnung, Verhalten und Gebräuche. Wir sollten, um ein klares Bild von der vorislamischen Epoche zu liefern, kurz einige Merkmale der Zeit der Jahiliyat-Unwissenheit nennen. Diese Epoche wird deshalb Zeit der Jahiliyat-Unwissenheit genannt, weil allgemein Ignoranz und Vandalismus herrschten. Es gab auf der arabischen Halbinsel kein Sozial- und Zivilrecht und es lebte dort kein Prophet, der die Einwohner mit einer Offenbarungslehre rechtleitete. Ein großer Teil der nördlichen Gebiete der arabischen Halbinsel, insbesondere Hijaz, bestand aus trockener, heißer Wüste und die meisten Araber führten ein Beduinenleben. Sie wanderten auf der Suche nach Wasser von einem Ort zum anderen. Dieses Leben hatte ihren Charakter geprägt. Wegen dieser harten Lebensbedingungen hatten sie viele menschliche Eigenschaften verloren.
Die Geschichte der Wüstenaraber besteht überwiegend aus Berichten über ihre kriegerischen Auseinandersetzungen und wird unter den Araber als Ayyamul Arab genannt. Meistens kämpften die Stämme um Tierbestände und Weideland. Ein deutliches Charaktermerkmal der Araber dieser Zeit war ihr Fanatismus. Ihr Stammesstolz und blindes Stammesdenken führte zu Streit und Gefechten um Überlegenheit. Der geringste Anlass genügte für einen jahrelangen schweren Krieg. Die Araber missachteten die Frau und für sie waren Töchter eine Schande. Manchmal vergruben sie ihre Töchter bei lebendigem Leibe, um sich dieser vermeintlichen Schmach zu entledigen. Frauen konnten nicht erben, aber sie selber konnten wie Gegenstände vererbt werden. Der Heilige Koran berichtet über das Verhalten dieser Menschen in den Versen 58 und 59 der Sure Nahl, Sure 16. Wenn einem von ihnen die Geburt eines weiblichen Wesens angesagt wird, macht er dauernd ein finsteres Gesicht und grollt. Dabei hält er sich vor den Leuten verborgen, weil ihm etwas so Schlimmes angesagt worden ist, und er weiß nicht, soll er es trotz der Schande behalten oder im Boden verscharren.
Musik.
Der Prophet des Islams erschien unter Menschen, die in Unwissenheit, Aberglauben und blinden Eifer versunken waren. Er war von Gott beauftragt in einem Gebiet mit einer solchen Vorgeschichte, die allerletzte Gottesreligion für das Heil der Menschen zu verkünden. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die unwissenden Araber in der damaligen Welt keinerlei Bedeutung besaßen, während sie nach dem Erscheinen des edlen Propheten Salawatullah alai und der Bewegung dieses großen Menschenlehrers sich so sehr änderten, dass sie in kürzester Zeit einen großen Wandel in Überzeugung, Kultur und Zivilisation in der Menschheitsgeschichte hervorbrachten. Nachdem der Berufung Muhammad Salawatullah alai zum Botschafter Gottes hat er 13 Jahre lang in Mekka die Grundlagen des Islams verkündet. Aber aus verschiedenen Gründen ergaben sich in Mekka nicht die notwendigen Bedingungen für die Gründung einer Regierung und Grundsteinlegung für eine neue Zivilisation. Vielleicht war das wichtigste Hindernis die politische Lage von Mekka, die auf der Stammes- und Sippenordnung aufbaute und hat dies den Propheten veranlasst, aus Mekka auszuwandern. In der politischen Ordnung von Mekka wurden die Ämter nicht entsprechend Eignung und Verstand verteilt, sondern aufgrund von Brauchtum und Weitervererbung. Deshalb fanden unbekannte Talente keine Gelegenheit zur Entfaltung. Auch verhinderte die geografische Lage Mekkas die Bildung der ersten islamischen Regierung. Zwar galt Mekka als eine Stadt, aber sie war in Wahrheit eine zusammenhangslose Ansiedlung. Weil die Menschen die Kaaba in ihrer Stadt hatten, genossen sie eine Art Sicherheit und waren sich über die Verteidigung dieses Gebietes einig. Die beiden Städte Mekka und Medina waren gesellschaftlich gesehen voneinander verschieden. Die Bevölkerung in Mekka bestand vor allen Dingen aus Handelsleuten und dachte dementsprechend, während die Menschen in Medina Bauern waren und Probleme gegenüber zäh und widerstandskräftig waren. Alle diese Faktoren spielten bei dem Entschluss des Propheten zur Auswanderung nach Medina mit. Ohnehin wird die Hijra, die Auswanderung zur Wahrung der Religion, als ein Gebot vom Islam bekräftigt. Als der Prophet Salawatullah alaih sich nach Taif begab, um sich einen Eindruck von der Bevölkerung zu verschaffen, war dies sein erster Schritt zur Erforschung der Möglichkeiten auf der arabischen Halbinsel. Aber die Menschen in Taif behandelten den Propheten unwürdig. Nachdem ihm dann einige aus Medina in Araba die Treue geschworen hatten, schickte er die Muslime nach Medina. Das politische und gesellschaftliche Klima in Medina beinhaltete die Voraussetzungen für den Propheten Salawatullah alaih zur Grundsteinlegung der islamischen Regierung in dieser Stadt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.